Bin auch mal ordentlich auf die Schnauze gefallen, habe mit Anfang 20 einen Online-Shop für Sportnahrung übernommen. Damals für heutige Verhältnisse relativ wenig Geld, damals wahnsinnig viel Geld, 30.000, 40.000 Euro habe ich dafür bezahlt. Der war auch bei Google ganz gut gerankt und ich habe ihn übernommen. Und eine Woche oder zwei Wochen nach der Übernahme sind sämtliche Google-Rankings eingestürzt. Es gab mal damals das berühmte Pinguin-Update. Und der Umsatz war von 8.000 Euro im Monat auf 500 Euro im Monat eingebrochen.
Shit.
Die spannendste Abkürzung ins Unternehmertum. Willkommen bei Bypreneur, dem Podcast über Nachfolge, Firmenkauf und das echte Auf und Ab des Unternehmerlebens.
Ich starte aber mit einer steilen These, die ich für dich habe. Und zwar 4 Unternehmensübernahmen in 5 Jahren. Die meisten scheitern an einer. Du machst daraus ein Geschäftsmodell. Hat dein Tag 48 Stunden?
Nein, hat er leider nicht. Ich glaube aber, dass ich versuche, ziemlich gut strukturiert zu sein. Und was ich von Anfang an gemacht habe, sehr viel Vertrauen und Verantwortung an die einzelnen Mitarbeiter abzugeben.
Okay.
Ich glaube, dass sonst wird das Ganze nicht funktionieren. Ich versuche mich auch so weit wie möglich aus dem Tagesgeschäft herauszuhalten.
Okay.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich auch allen Mitarbeitern immer sage, ihr dürft und könnt und sollt gerne immer Entscheidungen treffen. Auch mal eine falsche Entscheidung mache ich ganz genauso. Und dann lernen wir draus, bevor gar keine Entscheidung getroffen wird.
Ja, sehr gut. Ich habe eine kleine Gästevorstellung. Und zwar, du hast etwas gemacht, das für die meisten Nachfolger im ersten Schritt schon eine Herausforderung ist. Und du hast es direkt 4-mal in 5 Jahren durchgezogen. Du bist Geschäftsführer der Topline Consulting. Ja. Ihr macht Full-Service-Ferienhausagentur für die Ostsee und Schlei mit über 250 Objekten. Stimmt die Zahl noch?
650 sind es mittlerweile.
Okay. Sehr gut. Also, du hast das Unternehmen nicht gegründet, sondern hast es übernommen und dann noch eins und noch eins und noch eins. Du hast daneben noch ein Beteiligungsunternehmen und du kommst aus Niedersachsen, wohnst in Hamburg und arbeitest an der Ostsee.
Ich wohne in Niedersachsen und Stelle südlich von Hamburg. Aber arbeite an der Ostsee, in der Schlei und Inselpösen, unsere Hauptstadtorte.
Na gut. André, vielen Dank. Herzlich willkommen im Bypreneur Podcast. Und schön, dass du da bist. Und ich freue mich sozusagen sehr, ein bisschen mehr von Topline und von deiner Geschichte zu erfahren. Kommst du aus dem unternehmerischen Kontext? Also hast du irgendwie aus deiner familiären Richtung irgendwie was Unternehmerisches mitgegeben bekommen?
Nee, gar nicht. Also mein Vater war Versicherungskaufmann, meine Mutter Hausfrau. Und ich habe aber schon als Jugendlicher gesagt, dass ich gerne selbstständig sein möchte später. Wusste noch gar nicht, in welchem Kontext. Habe mich in meiner Jugend sehr viel ausprobiert oder Anfang meiner 20ern. Bin auch mal ordentlich auf die Schnauze gefallen, habe mit Anfang 20 einen Online-Shop für Sportnahrung übernommen. Damals für heutige Verhältnisse relativ wenig Geld, damals wahnsinnig viel Geld, 30.000, 40.000 Euro habe ich dafür bezahlt. Der war auch bei Google ganz gut gerankt und ich habe ihn übernommen und eine Woche oder zwei Wochen nach der Übernahme sind sämtliche Google-Rankings eingestürzt. Es gab mal damals das berühmte Pinguin-Update. Und der Umsatz war von 8.000 Euro im Monat auf 500 Euro im Monat eingebrochen.
Shit.
Das tat ordentlich weh. Und dann habe ich dann auch ein bisschen übereifrig das Ganze wieder als Notverkauf verkauft.
Ja.
Habe ordentlich Verlust draus gemacht und viele schlaflose Nächte gehabt.
Aber du bist sozusagen in das Thema direkt mit Unternehmensnachfolge, also Unternehmenskauf sozusagen eingestiegen.
So gesehen, ja, stimmt. Habe ich noch gar nicht betrachtet, ja.
Also du hast nie selber, das war jetzt nicht dein erster Impuls, ich gründe mal ein Unternehmen oder einen Online-Shop oder sowas, sondern das war direkt, ich baue auf Bestehendem auf.
Damals aber noch nicht so strategisch gedacht, das hat sich einfach per Zufall ergeben. Ich wollte immer was online verkaufen, was die Leute im besten Falle wieder kaufen, wenn sie zufrieden sind. Und Sportnahrung ist ja ein ganz gutes Geschäftsmodell.
Ja.
Wenn du einmal was hast, dann kaufst du es ja in der Regel immer wieder. Wie gesagt, das ist dann gescheitert. Wenn man heute sich More und Ähnliches anguckt, hätte man da ein bisschen mehr draus machen können.
hast du eine Idee, woran das gelegen hat?
Also Unerfahrenheit.
Unerfahrenheit bei dir, weil du nicht wusstest,
wie... sämtlichen Prozessen. Also ich wusste weder, wie Online-Marketing funktioniert so richtig, wie Buchhaltungsprozesse vernünftig laufen. Ich hatte dann, der Online-Shop hatte so 150 Artikel. Ja. Und ich habe den ganzen Artikel zu mir nach Hause bestellt, mein damaliges Elternhaus. Der Flur, Badezimmer, Wohnzimmer stand alles voll. Meine Eltern waren im Urlaub. Ein bisschen chaotisch aus. Hätte gerne nachkommen mal ein Foto von gemacht.
Ja.
Wuchs einfach. Ich war 19, 20, glaube ich, und wollte einfach ausprobieren. So bin ich da ein bisschen reingestolpert.
Okay. Wie ging es nach, du hast es sozusagen, wie ging es dann weiter? Du hast es dann sozusagen notverkauft, hast du gesagt? Also sozusagen Hauptsache schnell wieder weg.
Genau, hab ein bisschen kalte Füße bekommen, hab's dann ja schnell wieder verkauft mit großem Verlust. Mhm. Hatte dann irgendwie so 20, 25.000 Euro Schulden mit 21 Jahren. Dann habe ich weitergemacht, hab geguckt, hab dann eine Naturkosmetikmarke gegründet 2013. Mhm. Die hatte ich dann auch 9 Jahre. Die habe ich dann auch ja vor vier Jahren ungefähr verkauft. Da war einfach der Hauptgrund, dass wir den meisten Umsatz über Amazon gemacht haben und Amazon funktioniert über quasi Suchmaschinenoptimierung. Du willst ganz oben gerankt werden und das funktioniert am meisten durch Verkäufe, Bewertungen. Mhm. Und zur damaligen Zeit war der Sport einfach so viele Produkte wie möglich zu verschenken, um ganz oben gelistet zu sein. Das hat mir einfach wenig Freude gebracht, also meinen Tagesablauf darin zu fokussieren, Produkte auf Amazon zu verschenken, zu verkaufen, um den Algorithmus zu überzeugen oder überlisten, besser gesagt. Das war aber ganz lukrativ. Und dann habe ich das irgendwann verkauft, weil ich mich auf die Topline weiter fokussiert habe.
Das heißt sozusagen, die Topline ist parallel schon entstanden, beziehungsweise du hattest irgendwie so langsam ist die bei dir auf der Agenda gekommen, als du aber schon als du noch sozusagen die Amazon-Brand sozusagen noch hattest.
Genau, die Amazon-Brand habe ich so nebenberuflich aufgebaut. Ja. Nach Spedition Fuhrparkleiter Vollzeit und das war dann so mein Hobbyprojekt nebenbei. Und habe so mit 2015 gesagt, hey, ich will mich jetzt damit näher beschäftigen mit dem Thema Unternehmensnachfolge und habe dann bis 2020 oder bis 2019 besser gesagt, sehr intensiv die ganzen Unternehmensbörsen, die bekannt sind, Nextchange, DOB, waren so damals die zwei hauptsächlichen Börsen, intensiv mir angeguckt und ganz viele verschiedene Unternehmungen mir auch dann näher angeguckt in meiner Region. Und letztendlich bin ich dann bei der Topline per Zufall gelandet. Das war eine kleine Ferienhausagentur, eine Mitarbeiterin, wurde alles aus der Ferne gemacht, alles aus Hamburg schon. Das war für mich damals wichtig. Weil ich auch nicht umziehen wollte. Und auch die Reihenfolge war wichtig, dass ich erst die Kleine jetzt übernommen habe. Ein Jahr später habe ich dann auf Pöhl eine größere Agentur übernommen. Die hätte ich aber nicht als erstes übernehmen können. Da hat mir die Erfahrung gefehlt in der ganzen Branche. Ich hätte auch keine Bankenfinanzierung bekommen, auch ein wichtiger Aspekt. Und ich hätte es mir auch gar nicht zugetraut, gleich was Größeres zu machen. Also es war kommissar Zufall so ein bisschen.
Okay, das heißt, die hieß auch schon bereits Topline. Du hast die gefunden?
Die hatte schon immer diesen sperrigen Namen, ja.
Okay. Topline, da könnte man jetzt ja auch irgendwie eine Management-Beratungsfirma oder so erwarten.
Wird auch regelmäßig verwechselt,
Also, ist es das, Management-Beratung oder was? Womit
wird's? Ehrlicherweise konnte mir auch die damalige Verkäuferin nicht sagen, warum der Vater, der ursprüngliche Gründer, das damals Topline Consulting genannt hat. Wir waren schon immer unter dem Namen Schlei Urlaub, das ist so dann der Markenname, sag ich jetzt mal, nach außen hin aktiv.
Ja.
Und das ist so die Brand nach außen hin.
Okay. Aber du hast es auch beibehalten, weil es war bisher.
Ich habe öfter mal über so ein Rebranding nachgedacht, aber das ist noch ein echt ordentlicher Aufwand und mittlerweile ist der Name bei Eigentümern, Gästen so ein bisschen noch eingeprägt.
Ja.
Ich glaube, der Mehrwert ist da nicht so brutal.
Ja.
Alleine das E-Mail-Adressen überall ändern ist schon Horror.
Ja. Hol mich mal ab. Was macht ihr genau? Also Ferienwohnungsvermietung und Vermittlung.
Ganz klassischerweise der Hauseigentümer, Anwalt, Arzt, Unternehmer und auch die ganz normale Familie, die sagt, wir wollen mit unserer Ferienwohnung, Ferienhaus nichts zu tun haben. Ja. Wir betreuen das ganze Haus, wir machen die Vermietung, Vermarktung, Gästekommunikation, Hausmeisterservice, Endreinigung nach jeder Abreise der Gäste. Mhm. So eine quasi spezialisierte Hausverwaltung. Mhm. Es hat mit 50 Objekten in der Schlei damals angefangen und ist dann durch die weiteren Nachfolgen auf 650 gewachsen.
Okay. Und jetzt bei, du hattest ja gesagt, 600 Objekten ungefähr.
650, ja.
Wow. Okay, das heißt eben durch die Zukäufe hast du einfach, wahrscheinlich bist du anorganisch gewachsen und hast aber wahrscheinlich in jedem der Unternehmen, die du übernommen hast, auch nochmal organischen Wachstum.
Richtig, genau.
Weitere Objekte einfach sozusagen akquiriert und dazu bekommen.
Ja.
Welche Ostseeregion ist das? Ist es immer noch sozusagen Schlei? Oder?
Sind die zwei Hauptstandorte Schlei. Genau, da haben wir in Kappeln unseren Hauptsitz und von da aus bearbeiten wir die ganze Schleiregion von Schleswig bis hin zur Geltinger Bucht. Das ist dann...
Hilf mir mal.
Geltinger Bucht ist Ostsee oben, direkt an der Ostseeküste.
Okay.
Und das ist schon regional so ein bisschen herausfordernd, weil das große Strecken sind.
Ja.
Also man fährt dann schon mal eine Stunde von Schleswig bis nach Geltingen und das ist dann für die ganze Organisation mit Reinigung oder der Gast hat ein Problem, weil der Fernseher nicht funktioniert oder der Wäscheset fehlt oder ähnliches dann schon herausfordernd. Und der zweite Standort, der 2021 dazugekommen ist, ist die Insel Pöhl bei Wismar. Mhm. Und das ist geografisch leichter, weil das dann halt eine kleine Insel ist.
Ja.
Wo alles mit dem Auto innerhalb von 10, 15 Minuten erreichbar ist.
Okay. Wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen?
Mittlerweile 45.
Okay, und da ist quasi dann der Hausmeister, die Wäschekraft, Reinigungskraft, da ist sozusagen alles dabei.
Ja, Büro, Reinigung, Marketing.
Ja.
Hausmeister, Betriebsleiter. Ich habe an jedem Standort jeweils einen Betriebsleiter bzw. Betriebsleiterin. Ja, das sind so die. Mhm.
Kannst du was zum Umsatz sagen? Wie viel macht ihr so in grob?
3,5 Millionen Euro Umsatz ungefähr.
Okay. Und das ist dann quasi, euer Umsatz ist ja quasi der, ich sag mal, Innenumsatz. Also ihr seid nicht die, das ist nicht der Vermietumsatz.
Nein, der sondern ist signifikant höher. Umsatz, ja. Das ist unser eigener Umsatz. Mhm.
Als Management-Fee sozusagen, man dann macht.
Genau, Management-Fee, Wäsche-Sales, Endreinigung, Buchungsgebühr, all sowas.
Ja, ja. Wie viele Unternehmen willst du noch kaufen?
So viele, wie mir Spaß bringen.
Okay.
Also Spaß ist ein ganz wichtiger Aspekt für mich. Ich mache das wirklich, weil es mir wirklich tiefe Freude bringt, auch Sachen zu gestalten und auch zu übernehmen und im besten Falle zu verbessern. Aber ich habe jetzt gerade leider Gottes eine Nachfolge absagen müssen. Weil das eine zu große Baustelle für mich gewesen wäre.
Okay.
Also da hat nicht für mich gepasst.
Okay, was sind die Parameter gewesen?
Zu viele kleine Standorte und eine zu komplexe Struktur mit auch Immobilien innerhalb der GmbH. Auch sehr schwierige personelle Themen in meinen Augen. Mhm. Und damit hätte ich mich wahrscheinlich überworfen.
Okay.
Und das wäre ein zu viel Stress ausgearbeitet. Also das wollte ich mir nicht antun.
Ja. Ist man sehr nah am ganzen Immobiliengeschäft auch dran? Also ist das etwas, was von deinen Inhabern irgendwie dann auch plötzlich kommt, dass du einzelne Einheiten plötzlich irgendwie vermittelst, weil sie vermakelt werden? Oder wie nah bist du da an dem Immobiliengeschäft dran?
Wir haben auch noch ein Maklergeschäft. Das habe ich 2023 bei einer Unternehmensnachfolge mit dazu bekommen.
Natürlich ist ja klar.
Und da haben wir jetzt auch tatsächlich eine ganz schöne Story mit dem damaligen Auszubildenden.
Ja.
Das heißt, als ich die Firma übernommen habe, quasi dann der Verkaufsleiter geworden vom Maklergeschäft. Und das haben wir jetzt Anfang diesen Jahres als Ausgründung gemacht, als eigenständige GmbH, wo dann unser quasi ehemaliger Azubi geschäftsführender Gesellschafter geworden ist. Und er das jetzt eigenverantwortlich leitet. Das haben wir ein bisschen aus strategischen Gründen gemacht, dass das Maklergeschäft von der Topline, von der Ferienhausvermietung einmal getrennt ist.
Ja, okay. Ja, sehr spannend. Also, weil das stelle ich mir natürlich als einfach so im in der Wertschöpfung.
Bietet sich ja auch an.
Also,
kommt ja häufiger vor, dass ein Eigentümer sagen, wir möchten die Immobilie verkaufen aus den verschiedenen Aspekten und dann.
Lohnt sich das heutzutage, eine Ferienimmobilie zu besitzen und sie nicht zu vermieten?
Nicht zu vermieten?
Ja.
Wenn man das Geld dafür hat.
Ich ein Portemonnaie drauf an, okay.
Wenn man das Geld dafür hat, gibt es auch die Aspekte. Das ist, glaube ich, relativ selten, ehrlich gesagt. Also, in unserem Bestand fast gar nicht, weil wir halt auch ein anderes Klientel haben.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so extrem häufig vorkommt. Ja.
Und dann sozusagen zur Refinanzierung. Also wenn ihr das jetzt quasi, ihr die Verwaltung macht, wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt der Besitzer bin, also ich kann sagen, an den 6 Wochenenden will ich selber rein.
Genau, also wir haben das Modell, wir arbeiten ganz leistungsorientiert. Für jede Vermietung kriegen wir eine Provision auf den Tagessatz. Und Eigentümer können wir uns ganz normal auch die Objekte selber nutzen. Mhm. Und dann sperren sie sich einfach im Eigentümerportal. Ja. Und dann können sie dann sagen, ich will im August 2 Wochen mit meiner Familie da sein. Ja. Und macht ihr bitte die Endreinigung oder ich mache die selber. Beides möglich. Und dann ist das so ein hybrides Modell. Also wir haben Hälfte, würde ich sagen, die Wohnung auch mal selber nutzen. Und die Hälfte, die sagen, hey, das ist reine Kapitalanlage, es soll vermietet werden. Das ist ganz unterschiedlich.
Okay. Wo hast du, also jetzt lass mal so ein bisschen in das Thema Unternehmensnachfolge reingehen. Wo und wie findest du sozusagen deine Unternehmen, die du bisher gesucht hast?
Spannende Frage. Bisher bin ich 3-mal über NextChange tatsächlich fündig geworden. Einmal über einen Unternehmensberater, die erfreulicherweise auf mich zugekommen sind. Das hat sich ein bisschen per Zufall ergeben, weil wir die gleichen Kontakte hatten. Und wir uns das Gespräch gesucht haben oder ich mit denen und dann kam das eine zum anderen.
Ja.
Aber ja, sehr viel suchen. Also es ist ein sehr langwieriger Prozess. Ja. Du meinst, es ist näher mit mich, also so richtig intensiv mir angeguckt. Tatsächlich nicht ganz so viele, weil ich dann immer im Vorgang dann selektiert habe. Aber wie gesagt, von 2015 bis 2019 habe ich gefühlt jede Woche Unternehmensbörsen angeguckt, bis ich dann was gefunden habe. Auch ein bisschen, sage ich mal, meine Branche. Und ansonsten gucke ich immer noch täglich da rein und gucke noch öfter mal intensiv was an. Passt oftmals aus ganz verschiedenen Aspekten mal wieder nicht. Was ich auch einmal gemacht habe, ist einfach Agenturen per Brief anzuschreiben. Mhm. Da hatte ich sogar eine ganz gute Quote. Hat sich dann aus anderen Aspekten ist da nichts zustande gekommen, aber es kam schon mal Rückläufer und das ging auch gut. Also wer Unternehmen sucht, kann ich echt nur empfehlen, macht ein vernünftiges Anschreiben, einen vernünftigen Brief, bisschen hochwertig, persönlich und schreibt die potenziellen Eigentümer an. Okay. Ja. Anrufen würde ich jetzt nicht unbedingt. Ich weiß, dass viele auch diesen Weg machen, aber würde mich stören, wenn mich da einer telefonisch kontaktieren überrumpelt und
das ist schon so ein Step halt in die Privatsphäre irgendwie rein, so, ne? Also ich habe irgendwie.
Finde ich total. Auch per E-Mail. Also in der Regel muss man sich ja vorstellen, der klassische Unternehmensverkäufer, so also die Nachfolge ist jetzt zwischen 60 und 75 Jahre alt. Also bei mir war es in 3 Fällen, sodass die Verkäufer über 70 Jahre alt waren.
Ja.
Das ist doch ein anderes, anderes Klientel und der macht einen Brief, hat schon eine andere Wertung.
Ja, absolut. Du hast jetzt dein allererstes Unternehmen, was für eine Kaufsumme hattest du beim allerersten Unternehmen?
Habe ich nicht gesagt, aber im 6-stelligen Bereich.
Und hilf mir das denn zum einen?
Im unteren
Bereich. Okay. Das heißt, es war eine Summe, die du auch, konntest du die selber aufbringen oder hast du die mit einer Bank finanziert?
Ich habe erfreulicherweise alles über die Banken finanzieren können.
Das heißt, bis heute hast du wie viel Eigenkapital eingesetzt?
Theoretisch 0 Euro, ja.
Zero, okay. Ah, okay. Theoretisch.
Den letzten Kauf habe ich dann über die Firma, über die Eigenmittel gemacht. Aber die ersten 3 Käufe waren komplette Bankenfinanzierung und da bin ich auch der Volksbank Lüneburger Heide, auch sehr dankbar, dass sie den Weg so komplikationsfrei mit mir gegangen ist.
Und okay, das heißt, du bist bist zu deiner Bank gelaufen und hast gesagt, hier, ich habe eigentlich ein attraktives Unternehmen, das will ich kaufen. Und die haben sich die Bilanzen angeschaut und haben gesagt,
Das war ziemlich lustig, ja. Ich beim ersten Kauf, das war so im November, wir haben lange verhandelt, lange diskutiert und dann sind wir uns irgendwann einig geworden. Es war Anfang November und zum 1. Januar sollte es losgehen. Also ich hatte so ganze 2 Monate Zeit. Und ich hatte per Zufall schon einen Finanzberater, wenn ich im Kontakt war, der mir den ganzen Businessplan erstellt hat. Vollumfänglich. Und damit bin ich zu meiner Hausbank gegangen, zu der Filiale, zum Filialleiter. Auch ein bisschen naiv. Der hat mir dann im Gespräch gesagt, tolles Vorhaben, aber hier ist die falsche Adresse für dich. Du musst mal zur Gewerbekundenabteilung.
Ja, okay.
Und da haben wir einen Termin gemacht, irgendwann auf dem Dienstag 8 Uhr morgens. Und mein damaliger Berater, der kam aus Dortmund extra mit zum Termin. Dann saßen wir da, meine damalige Bankberaterin, der Abteilungsleiter, der Gewerbekundenabteilung, mein Berater und ich. Und der Abteilungsleiter hat das Gespräch damit eröffnet, dass er in den ganzen Jahren noch nie solche ausführlichen Finanzierungsdokumente gesehen hat. Ja. Und dass sich ein Finanzberater aus Dortmund mit auf dem Weg hierher macht, um 8 Uhr morgens da zu sein, hat er auch noch nicht erlebt. Mhm. Und er sagte, das klingt so toll, wir machen die Finanzierung mit Ihnen. Das war
super.
Okay. Ging relativ schnell.
Okay.
Also auch an dieser Stelle, für die sich für das Thema interessieren, macht vernünftige Finanzierungsunterlagen, investiert das Geld.
Ja.
Das ist wirklich.
Was waren da in den Finanzierungsunterlagen, was glaubst du, waren die ausschlaggebenden Dinge, die du dargestellt hast?
Ich glaube, eine realistische, aber auch mitnehmende Story, ein Textteil und auch ein vernünftiges Zahlenmaterial, was ja einfach ausführlich und plausibel war. Und damit rede ich jetzt nicht, wir planen 500.000 Euro Umsatz und haben 400.000 Euro Kosten und haben 100.000 Euro Gewinn, sondern wirklich detailliert. Ich glaube, der ganze Businessplan umfasste am Ende 50 Seiten. Auch der textliche Teil waren schon 20 Seiten. Und mein Learning daraus war, auch eine Bank oder eine Bankerin oder Banker möchte eine gute, oder man muss sich das so vorstellen, der Banker sitzt da und fragt sich, warum sollte ich Person X, Y, Z das Geld geben? Und wenn der eine coole Story hört und sagt, hey, das klingt plausibel, hat er schon viel mehr Bock darauf. Mhm. Und ich glaube, meine feste Überzeugung ist, mit dem Banker steht und fällt
vieles. Ja. Also ich habe auch ein, zwei Finanzierungen selber gemacht und auch ich habe da also die Erfahrung gemacht, dass im Zweifel mehr Unterlagen überzeugender sind. Also das, was ja in der Startup-Branche eigentlich erpönt ist, wenn du einen Businessplan schreibst, der ja in der Theorie morgen und übermorgen schon erfaltet ist, weil der Markt sich dreht oder weil deine Hypothese, mit der du in den Markt gestartet bist, ja irgendwie überhaupt nicht funktionieren kann, scheint im Nachfolgethema eben genau andersrum zu sein. Also einen guten durchdachten Textteil, ich darlege, was finden wir vor, aber wo soll die Perspektive auch hingehen? Und eben dann auch nochmal im kleinen Teil wirklich darzulegen, was für eine Perspektive hat das und wie kriegt die Bank ihr Geld zurück, mit welcher Wahrscheinlichkeit. Also so ein bisschen so, das fand ich bei Name sehr spannend. Ich habe das nicht selber gemacht, ich hatte da auch Unterstützung und kann tatsächlich da in die gleiche Kerbe schlagen, es ist das Geld wert, da jemanden.
Definitiv. Also ich könnte es auch nicht selber, muss ich gestehen. Heutzutage ist es wahrscheinlich nochmal Unmengen leichter mit ChatGPT und Co.
Ja.
Das Geld war wirklich Gold wert. Und auch für die zweite Finanzierung, die schon doch signifikant höher war, da hatten wir dann auch gerade 2020 das Corona-Jahr.
Ja. Kannst du, welche Summe war das so in etwa, die ihr da?
Mittelsechsstellig.
Sechsstellig?
Mhm. Und auch da, das war im Sommer die Finanzierung, oder im Sommer bin ich mit dem Eigentümer in Kontakt gekommen, habe noch in der Bank das Gespräch gesucht, wegen einer etwaigen Finanzierung. Und da stand das ganze Corona-Thema ja immer noch groß im Raum und da hat die Bank zu mir gesagt, hey, das Thema wird vorbeigehen, aber wir glauben an dich und an die Story. Wir machen das. Da war das schon zugegeben ein bisschen knifflig, denn ich habe das Ganze zum 1.2.21 übernommen.
Ja.
Da hatten wir seit November den Lockdown, der 4 Wochen gehen sollte. Der ging dann noch bis Juni. Ja. Das war dann auch schon ein bisschen größer mit viel mehr Angestellten. Ich musste dann noch, da haben wir im Dezember dann den Kaufvertrag unterschrieben und ich hatte da 4 Wochen Zeit, einen Betriebsleiter zu finden. Was auch eine wahnsinnige Herausforderung dann war und ich dann auch wieder durch ganz viel Glück an einen ganz tollen Menschen gekommen bin, auch der zum toller Freund der Familie geworden ist. Aber ja, dann standest du da, hattest Corona, durftest nicht vermieten. Das Arbeitsamt hat mir die Kurzarbeitergelder erstmal gestrichen, mit der Begründung der Sachbearbeiterin, ich hätte das Unternehmen nicht kaufen müssen. Wir wissen ja, dass wir Corona haben. Bis dann unser Steuerberater ihr klar machen musste, dass man einen Unternehmenskauf nicht mal so zwischen Tür und Angel entscheiden, sondern dass ein mehrmonatiger Prozess ist.
Ja.
Und ab Juni durften wir den wieder vermieten, dann war auch alles wieder gut. Dann war das Corona-Thema ja auch zum Glück ganz vorbei.
Ja.
Und auch beim dritten Kauf war das so, dass ich die Finanzierungsunterlagen eingereicht hatte. Mhm. Ich glaube um 16 Uhr oder um 16.20 Uhr hatte ich von meiner Bankberaterin eine E-Mail. Tolle Story, gefällt uns, wollen wir mitmachen. Hier und so sind die Konditionen. Okay. Also beeindruckend habe ich dann auch bei keiner anderen Bank so, ja, so positiv erlebt. Ja.
Du bist immer bei der gleichen Bank?
Ich bin immer bei der gleichen Bank, seit ich 14 bin, ja. Ich habe auch andere Banken immer mal angefragt, um den Vergleich zu haben.
Ja.
Die anderen Banken hätten das auch alle immer mitgemacht. Mhm. Es gab nur eine einzige Bank, die mal, da hatte ich halt einen Berater, der nicht davon überzeugt war. Der wollte, da ging das Gespräch nur um Sicherheiten. Der hat, klingt das vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber es war so ein bisschen typisch Sparkassenberater. Mhm. Der wollte kein bisschen Risiko eingehen. Hat gesagt, wir geben Ihnen das Geld, wenn Sie uns dann in der gleichen Summe auch Sicherheiten zur Verfügung stellen können. Die Idee war dann auch von ihm, ob ich einen Goldbahn oder ähnliches hätte in dem gleichen Wert, dann könnte ich die ja zur Verfügung stellen im Tresor, sinngemäß. Dann meinte ich, naja, wenn ich das Geld irgendwie liquide hätte oder in anderer Form, bräuchte ich ja keinen Bankenkredit.
Nee, genau.
Aber das hat einfach auch menschlich nicht gepasst.
Ja.
Nee, aber sonst, die anderen Banken hätten das auch gemacht, aber ich habe es einfach alles auch aus Loyalität bei der Volksbank gemacht.
Ja. Thema Sicherheit. Welche Sicherheit musstest du quasi dafür stellen?
Ich behafte persönlich mit allem, was ich habe, immer noch. Das war immer das Hauptkriterium und ich habe eine Versicherung abgeschlossen, eine Bürgschaftsversicherung, immer jeweils über die Hälfte vom Kaufpreis.
Okay. Ja.
Dass ich die Bank dann auch ein bisschen absichern kann.
Ja. Ich finde das Thema eben, du hast eine persönliche Verbindung zu deinem Bankberater, wie wichtig das in diesem Kontext eigentlich ist. Und auch sozusagen das Aufrechterhalten dieser Verbindung, wenn man eigentlich im Blick haben will, dass man eigentlich dann nochmal zum weitere kauft, weitere Unternehmen, wie wichtig eben diese Beziehung zwischen dir als Unternehmer und Bankberater ist, was das für einen Unterschied macht.
Total, ja. Deswegen halte ich zum Beispiel auch wenig bis gar nichts vom Bankenhopping.
Mhm.
Ich wechsle jetzt mein Geschäftskonto, weil das da ein bisschen Gebühren weniger kostet. Könnten wir machen, würden wir auch mehrere Tausende von Euros im Jahr sparen. Aber dann würden solche Kreditgeschäfte bei weitem nicht so leicht sein.
Ja, ja.
Halte ich für nicht sinnvoll. Und ich bin immer ein Freund von langjährigen Geschäftsbeziehungen zu allen Partnern, die wir haben. Und wie gesagt, bei der Hausbank, bei der Volksbank bin ich, seit ich 14 bin. Das ist auch schon bald 20 Jahre. Und sowas macht dann echt vieles sehr viel leichter.
Ja. Ja, total. Wie bist du vorgegangen? Du hast irgendwann, kam die Ankündigung, du bist jetzt der neue Chef. Und dennoch hattest du ja irgendwie ein, zwei Mitarbeiter, dann im späteren Verlauf ja eben dann mehr Mitarbeiter, wo du dann der neue Chef warst. Wie bist du vorgegangen, so ein bisschen an deinem allerersten Arbeitstag?
Ja, der allererste Arbeitstag fühlt sich eigentlich immer wie an, wie so ein bisschen wie so ein Praktikumstag. Man ist der Neue. Bei der Topline war das dann nicht, war das noch komischer, weil ich noch gar nicht wusste, worauf ich mich einlasse. Das war ja noch eine ganz, ganz andere Situation. Ich ja auch noch nicht so wirklich den Masterplan im Kopf hatte. Das war dann bei den anderen Nachfolgen, wo du schon ein bisschen im Thema warst, war das schon ein bisschen leichter. Aber bei der Topline war beim ersten Arbeitstag auch nur eine Mitarbeiterin, quasi, die ich noch übernommen habe und die immer noch schönerweise immer noch bei uns ist und eine ganz tolle Mitarbeiterbeziehung hat.
Mhm.
Und da war das für uns beide natürlich ja komisch. Man kommt in den Raum rein, guckt sich an und sagt, hallo, ich bin André, hallo, ich bin Anja. Und dann sitzt man da. Bei der zweiten Übernahme war das dann so, dass wir ja zu zweit quasi neu waren. Silvio, unser damaliger und heutiger Betriebsleiter,
ja,
und ich sind da um 9 Uhr in die Firma gekommen. War ja zu Corona-Zeiten, da durfte man sich noch nicht so in Gruppen treffen. Also haben wir immer, ich glaube, Dreiergespräche gemacht oder Vierergespräche. Waren zwei Mitarbeiter und Silvio und ich. Und dann haben wir uns bei jedem Einzelnen einmal vorgestellt. Einmal Silvio als Betriebsleiter und einmal ich als Geschäftsführer und Inhaber. Und haben gesagt, wer wir sind, was wir vorhaben. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Veränderungen stattfinden, dass sie immer nur im Sinne des Unternehmens sind. Wir wollen nichts verändern, um irgendwas schwieriger zu machen. Glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und damals habe ich auch allen Mitarbeitern gesagt, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, es gab damals in der Firma zum Beispiel noch keinen Sachgutschein, was man ja 70 Euro monatlich diese Freigrenze.
Zwischen, ja. Mhm.
Und ich habe gesagt, zu einem Mitarbeiter, wenn das vorbei ist, kriegt jeder Mitarbeiter den Sachgutschein. Mhm. Einfach als Einstand von mir. Dass die auch das kleine Vertrauen haben, hey, der will wirklich positive Veränderungen machen. Und das hat eigentlich ganz, ganz gut geklappt. Mhm. Ich glaube, dieses Vertrauen aufbauen und natürlich auch zu seinem Wort stehen und denen wirklich klar machen, dass man das ernst meint. Und ja, Veränderung ist immer so ein großes Punkt. Wir haben in jeder Firma immer eine neue Software eingeführt. Jeder, der eine Software tagtäglich nutzt, ändert nicht gerne die Software, die er nutzt, auch wenn die Software vielleicht nicht perfekt ist. Hat nicht immer gerade für absolut große Begeisterung bei der Mehrheit gesorgt. Im Nachgang waren aber alle sehr dankbar dafür. Und wenn man das den Leuten, sie abholt, mitnimmt, kommuniziert, ist das, glaube ich, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt.
Ja, ja. Wenn du in diese Firm reinkommst und wenn du so ein bisschen auf die letzten 5 Jahre zurückblickst, was oder welche Situation haben dich am meisten gefordert?
Bei der vorletzten Übernahme in Kappeln, das war auch dann die größte. Da war mein erster Arbeitstag dann Anfang Januar, ich glaube der zweite, der dritte. Und da hat ein großer Dienstleister, mit dem wir zusammengearbeitet haben, Insolvenz angemeldet zwischen den Weihnachtsfeiertagen. Und der ist dann mal weggebrochen, der so für 30-40% der Objekte zuständig war. Das waren die erste große Herausforderung, die wir lösen mussten. Aber auch das hat geklappt.
Was hat er für euch getan? Was hat er gemacht?
Wir haben so ein hybrides Modell. Wir haben eigene Mitarbeiter für die Endreinigung unserer Objekte,
ja,
und arbeiten auch mit Dienstleistern zusammen. Weil wir auch ein starkes Saisongeschäft haben, im Sommer viel mehr und im Winter leider weniger. Und da arbeiten wir halt auch mit Dienstleistern zusammen, die Sommermonate abzufedern. Und einem Dienstleister, der dann für so viel 30-40% der Objekte bei der Agentur zuständig war, der ist insolvent gegangen und stand nicht mehr zur Verfügung.
Mhm. Wie bist du vorgegangen in dem Moment?
Wir haben geguckt, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt nur 2 Stück, Dienstleister finden oder Mitarbeiter finden. Und wir haben schon auf die Suche gemacht, nach beiden, haben die Konditionen für die Reinigung auch verbessert und dann Stellenanzeigen gemacht über verschiedene Kanäle und auch dann tatsächlich noch einen Dienstleister wieder gefunden. Und so hat sich das dann gelöst. Aber im ersten Moment, gerade am ersten Arbeitstag, wo man eh nicht weiß, worauf man sich einlässt, es ist ja auch am Ende eine gewisse Mogelpackung. Also man kennt ja auch das ganze Team nicht.
Ja. Ja.
Was hat man da wirklich gekauft?
Ja.
Ich habe einen befreundeten Unternehmer, der hat in einem ganz anderen Bereich eine Firma übernommen. Und der musste nach 2 Jahren von 9 Mitarbeitern, nach einem Jahr noch von 9 Mitarbeitern 7 rausschmeißen, weil das gar nicht geklappt hat. Das war alles ein ganz alter Stamm, die ihre Gewohnheiten hatten, die sie auch nicht ändern wollten, die auch keine neue Software wollten, auch keine Prozesse ändern wollten, die immer nur dagegen waren, gesagt haben, nein, wollen wir nicht, haben wir immer schon so gemacht. Mhm. Und das weiß man ja vorher nicht, wie das entwickelt ist. Man spricht natürlich mit dem Verkäufer und will einem ja auch was verkaufen, logischerweise. Man stellt es vielleicht dann auch immer ein bisschen besser dar, wobei ich tatsächlich sagen muss, dass ich immer sehr großes Glück hatte. Also ich hatte da erfreulicherweise nie ein fremdes Ei im Nest. Mhm. Aber auch die Fälle gibt es, auf die man dann ein bisschen vorbereitet sein muss.
Machst du eine klassische DD, wie das die Investoren üblicherweise machen?
Also ich gucke mir die ganzen Geschäftszahlen logischerweise an und auch die Unterlagen, aber ich gucke mir nicht jedes einzelne Dokument, oder ich habe mir in der Vergangenheit nicht jedes einzelne Dokument angeguckt. Jetzt würde ich wahrscheinlich auch wieder ein bisschen anders vorgehen. Das ist definitiv der Fall.
Jetzt ist das ja so über die Zeit gewachsen. Jetzt gibt es noch eine Beteiligungsfirma, dann gibt es noch die Immobilienfirma. Also du entwickelst da ja quasi so ein bisschen so ein kleines, man könnte sagen, fast Imperium für dich. So. Fühlst du dich mehr als so noch Unternehmer oder bist du eher inzwischen ein Investor?
Ich würde vielleicht eher sagen als Architekt.
Ah ja.
Also Investor bin ich auf keinen Fall. Auch aber nicht zum Großteil, weil ich auch sehr viel noch selber mitgestalte, mitmache. Und ich bin auf jeden Fall noch Unternehmer und ich kümmere mich halt sehr viel um die strategischen Themen. Strategische Themen, Wachstum und dann Probleme lösen, die dann die Mitarbeiter oder Standortleiter aus verschiedenen Gründen nicht lösen können oder wir das im Team besprechen. Das sind so meine drei Kernaufgaben.
Mhm. Und eben weiterentwickeln heißt dann gerade in dem Bereich nochmal weiter in die Tiefe zu gehen oder gibt's auch die, würdest du auch sozusagen eher in die Breite gehen, dass du sagst, okay, artverwandte Betriebe, die irgendwie zu uns passen würden, die aber quasi nicht die gleiche Dienstleistung haben, würdest du nochmal integrieren? Was klingt für dich attraktiver?
Ich glaube, innerhalb der Topline ist es einfach attraktiver, bei seinem Geschäftsmodell zu bleiben und einfach nur die Ferienhausvermietung zu machen. Mhm. Was ich auch mir angucken würde mit meiner Holdinggesellschaft, ist noch weitere Unternehmensbereiche, auch andere Bereiche. Das gucke ich mir auch an. Da hat sich bisher nichts ergeben.
Nach guckst du da?
Nach interessanten Geschäftsmodellen. Habe ich tatsächlich keine Basis, wonach ich gehe. Also ich bin da tatsächlich open for business.
Mhm.
Gibt es nichts Spezielles. Tatsächlich viel im Dienstleistungsbereich. Mhm. Tatsächlich auch ein bisschen Tourismus, Immobilien, Dienstleistung, so dieses Segment.
Hilfreich, wenn es dann so ein bisschen schon auch nah an dem ist, was man eigentlich sozusagen hauptsächlich macht.
Richtig, ganz genau. Also ich würde mir jetzt kein Einzelhandelsgeschäft anlachen, auch wenn ich das vielleicht ganz cool finden würde. Aber ich gucke so ein bisschen, dass es ein bisschen mit unserer Thematik zu tun hat.
Ja.
Und innerhalb der Topline, da viel Prozessoptimierung, was können wir besser machen, sei es für die Gäste, für die Eigentümer, aber auch für unsere Mitarbeiter, was können wir auch vielleicht an Prozessen leichter machen. Da wird man ja auch tatsächlich ab und zu ein bisschen betriebsblind und hat sie dann so eingefahren. Dann klassisch Eigentümerakquise, wie wir da noch neue Eigentümer gewinnen können. Beim Maklergeschäft, wie wir neue Objekte akquirieren können. All sowas.
Ich stolper bei vielen Gesprächen immer so ein bisschen darüber, dass viele Searcher, noch meistens ja modern, so sehr auf der Suche nach dem einen perfekten Laden sind. Asset light, gutes EBIT, sehr günstig, ist in der Nähe einer Großstadt. Ich könnte die Parameter noch weiter runterzählen.
Sieht man in jedem zweiten LinkedIn-Post,
ja. Ja, genau. Im besten Fall so groß, dass es eine erste Führungsebene gibt und einen eingestellten Geschäftsführer. Also man ist eher in dieser Investorenrolle. Wie guckst du da drauf?
Auf das Thema Search Funds insgesamt oder auf die...
Das eine Modell ist ja sozusagen, dann will ich das über einen Search Funds machen. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, die suchen alle, es wird viel nach diesem perfekten Unternehmen gesucht. Aber es setzt sich keiner hin und sagt so, ich kaufe jetzt mal hier irgendwie einen kleinen Betrieb und dann noch einen kleinen Betrieb und ich krempel mal die Ärmel hoch und pack damit an und baue mir dann eher mit der Zeit sozusagen meinen perfekten Betrieb. Die wollen sozusagen sofort irgendwie das eine Golden Target irgendwie für sich kaufen.
Total, ist auch meine Wahrnehmung des Ganzen. Also wie du schon sagst, am besten mit zweiter Führungsebene, dass man bestenfalls sogar schon ein externer Geschäftsführer, der fest eingestellt ist, nicht um alles. Ja. Also eigentlich mehr so ein Investoren-Case ist das in meinen Augen. Weniger ein Unternehmensnachfolge-Case. Denn mit dem Unternehmensnachfolge musst du dann auch in die Geschäftsführung eintreten und dich aktiv um die Weiterentwicklung kümmern. Du kannst ja einen festen Bereich nehmen, so wie ich sage, hey, ich kümmere mich um die strategischen Themen und Prozesse und habe die, ich sage jetzt mal, operativen Aufgaben weitestgehend ausgegliedert. Nichtsdestotrotz gucke ich tagtäglich immer noch in alle Tickets rein, die wir so bekommen und kümmere mich immer um alltägliche Probleme. Ich bin auch jederzeit für alle ansprechbar, für alle Eigentümer, Mitarbeiter und auch Gäste rufen mich an. Aber man muss da schon so ein bisschen mitwirken. Und ich glaube auch, viele Unternehmensverkäufer merken da schon, wer bereit ist dafür und wer einfach nur ein Unternehmen besitzen möchte und das dann vielleicht gar nicht ausbauen möchte.
Ich sehe sozusagen im Prinzip auch, dass dass es da vieles eben Unternehmensnachfolger gibt, die so nicht so richtig ins Handeln kommen, weil sie eben sehr, sehr lang an den perfekten Betrieb herumsuchen. Und vor diesem Hintergrund sehe ich so ein bisschen, das eigentliche Potenzial liegt meistens in den etwas kleineren Betrieben, die vielleicht irgendwie ein bisschen kleiner, also weniger EBIT haben, die aber sozusagen gut zu kaufen sind und eigentlich als eine gute Startrampe dienen, um dann nochmal ein Jahr später, zwei Jahre später, also in deinem Fall, ja, in 5 Jahren 4 Betriebe, sich sozusagen so Schritt für Schritt eigentlich an das Thema Unternehmensnachfolge ranzurobben und damit sozusagen viel mehr Substanz aufzubauen.
Sehe ich ganz genauso, und zumal ja auch oftmals in den ganzen Gesuchen, die man ja auf LinkedIn öfter mal sieht, mindestens 1 Million EBIT, am liebsten 5 Millionen. Ich denke, das trifft auf wahnsinnig viele Unternehmen bei den ganzen Unternehmensnachfolgebörsen auch zum Beispiel auch gar nicht zu.
Ja.
Also ich glaube, da ist ja die Basis so zwischen 100.000 bis 800.000 Euro, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist auch der interessantere Sweet Spot, und dann vielleicht in der Sache ein auch modernes Wort Wallop zu machen.
Würdest du eher auf Mitarbeiter oder inzwischen auf KI setzen?
Mitarbeiter. Definitiv.
Weil?
Ist, glaube ich, auch so ein Trend, der mehr auf der LinkedIn-Bubble ist, dass KI alles Mögliche ersetzen wird und man künftig keine Mitarbeiter mehr braucht. Sehe ich persönlich bei Weitem noch nicht so. Ich sehe es als großen Mehrwert und ich nutze auch KI tagtäglich. Mhm. Aber ich glaube, dass ein Unternehmen immer noch von Mitarbeitern, von Ideen, vom Austausch lebt. Das ist meine feste Überzeugung.
Was würdest du voranstellen? Wachstum oder Qualität?
Qualität. Weil es bringt nichts, wenn man schnell wächst und die Qualität schlechter wird. Das führt nur langfristig zu Problemen.
Ja. Deal oder No Deal? Stell dir vor, dir wird eine Ferienhausagentur angeboten. 180 Objekte, starke Saison, solide Marge. Aber der bisherige Chef ist gleichzeitig die wichtigste Vertrauensperson für alle 30 Eigentümer. Und er will gehen. Würdest du kaufen?
Ja. Weil meine Erfahrung ist, dass die Eigentümer doch A, sehr treu sind zu einer Agentur. Und auch bei den Eigentümern ist es übrigens wie bei den Mitarbeitern damals. Ich habe einen Eigentümer einen Brief geschrieben, gesagt, wer ich bin, was ich vorhabe, dass es Veränderungen geben wird, aber alle Veränderungen nur im Sinne der besseren Vermietung sind. Und dann auch die Eigentümer davon am Ende profitieren werden. Bessere Vermietung, mehr Umsatz. Und das hat bisher immer sehr gut geklappt. Also es gab toi 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 bei keiner Nachfolge irgendeine Kündigung.
André, vielen Dank. Ich nehme so ein bisschen mit, Nachfolge als solches ist irgendwie so ein bisschen kein Projekt, das so einen Beginn und irgendwie einen Schlussstandort hat, sondern das ist so ein bisschen so wie eine kontinuierliche Entwicklung. Und man sieht irgendwie ganz schön an auch deinem Beispiel, du bist also reingewachsen und dann aber wiederum auch mit der Anzahl der Objekte, mit der Anzahl der Mitarbeiter, mit der Anzahl der Komplexität ja irgendwie auch selber als Mensch gut gewachsen.
Definitiv, ja. Das, wenn ich heute zurückblicke, wie ich vor 6 Jahren gewesen bin, und heute ist das schon, glaube ich, ein Unterschied.
Du hast wir kennen uns ja von IO, könnte man sagen. Nee, nicht ganz, aber sozusagen, wir sind beide im IO-Kontext aktiv. Ist das dein Austauschformat, wo du mit anderen Unternehmern dann jetzt auch sprichst, oder gibt es da noch andere?
Tatsächlich mittlerweile ja. Jetzt muss ich fairerweise sagen, dass ich auch erst bei IO seit Februar oder Januar diesen Jahres bin, Februar. Mhm. Und im Nachgang würde ich sagen, das war viel zu spät. hätte ich jetzt im Nachgang eher gemacht.
Okay, ja, das höre ich von vielen Unternehmern, die sich dann irgendwann für IO entscheiden. Also IO als Entrepreneurs Organization, für die Leute, die es nicht kennen, weltweite Organisation für Unternehmer, auch mit sozusagen einer sehr harten Eintrittsbarriere, dass man wirklich irgendwie Gesellschafter sein muss mit mindestens einem Jahr, einer Million Jahresumsatz. Also da kommt einfach nicht jeder rein. Das macht es wiederum so exklusiv und eigentlich so, wie sagt man, qualitativ hochwertig, weil wir Unternehmer auf einer Ebene sprechen können, die es in anderen Community-Zeit eben nicht gibt.
Richtig, ganz genau. Kann ich jedem nur empfehlen, sich das anzugucken, der da dafür in Frage kommt.
Sehr schön. Wo findet man dich am meisten und wer sollte auf dich zukommen?
Tatsächlich bin ich auf Social Media viel zu wenig aktiv.
Ja.
Bei LinkedIn findet man mich ab und zu. Auch da möchte ich eigentlich viel aktiver sein, aber scheue mich dann doch ein wenig davor.
Okay.
Und wer darf auf mich zukommen? Alle, die Lust haben, über das Ferienhaus-Business zu sprechen, Agenturen, die gerne verkaufen möchten.
Ja.
Und allgemein freue ich mich über Austausch mit anderen Geschäftsführern und Unternehmern. Sehr gerne.
Okay. Wenn wir in 24 Monaten wieder hier sitzen, dann, also heute sind 650 Objekte. Wie viele Objekte sind es dann?
1000.
Okay, cool. Ich freue mich drauf.
Danke dir. Ich auch. Danke.